Werbung.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Es sind einige Dinge passiert, wo man sich denken würde wahrscheinlich, warum, wenn man erst ein Jahr zusammen ist, warum sollte ich das überhaupt noch mitmachen? Und dann bin ich wieder in dieser emotionalen Ebene und denke mir, aber zwischenmenschlich passt doch so viel zwischen uns.
Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Und heute ist Carina bei mir. Und Carina hat das Problem, dass sie mit einem Freund zusammen ist, an dem sie emotional irgendwie sehr hängt, aber der sehr unzuverlässig ist und mehr als das, der ihr eigentlich sehr wenig äußeren Halt bietet. Aber sie hat so das Gefühl, er würde ihr sehr viel inneren Halt bieten. Und das ist ihr großes Dilemma, denn sie weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll, ob sie sich von ihm trennen oder ob sie bei ihm bleiben soll. Und was jetzt die bessere Entscheidung sein könnte, das versuchen wir gemeinsam herauszufinden. Carina, herzlich willkommen. Du hast etwas Anreise hier auf dich genommen und ja, da bin ich jetzt ganz gespannt, was dir die lange Reise wert ist, hierher zu kommen.
Ja, danke Steffi, dass ich da sein kann. Ich freue mich.
Gut, dann schieß einfach mal los. Was bedrückt dich?
Also ich bin mit meinem Freund jetzt seit einem Jahr circa zusammen und wir sind auch schon sehr schnell zusammengezogen nach 4 Monaten. Und es kriselt immer mal mehr, mal weniger, aber momentan kriselt es schon sehr häufig. Wir streiten sehr viel und ich habe das Gefühl, in diesem einen Jahr ist schon sehr viel passiert. Also ja, wir haben schon einige Probleme durchgemacht. Er ist auch tatsächlich verschuldet und ist jetzt in Privatinsolvenz. Ja, und es sind einfach schon viele Dinge passiert, die so die Beziehung auf die Probe gestellt haben. Und jetzt bin ich irgendwie an so einem Punkt angelangt, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, ob die Beziehung noch das Richtige für mich ist. Und irgendwie macht mir das aber auch Angst, dass ich so darüber nachdenke. Und ich habe auch an mir selbst gemerkt, dass ich mich total zurückgezogen habe. Also ich war sonst eigentlich immer ein sehr anhänglicher Mensch und bin, habe sehr viel Nähe gesucht bei meinem Partner. Und jetzt ziehe ich mich irgendwie immer öfter zurück und versuche so mein eigenes Ding zu machen und versuche auch schon ein bisschen mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass wir vielleicht nicht mehr zusammen sein könnten.
Das erinnert mich an diesen Song. Meine Freunde sagen, dass ich stiller bin, stiller, seit ich bei dir bin.
Ja, ja, ich war tatsächlich letztens vor ein paar Wochen aber auf dem Konzert von Lea.
Ist das Lea?
Ja, genau.
Das ist ja im Moment genau. Vielleicht dein Lied. Ja, das klingt eigentlich so, dass man jetzt so spontan den Impuls hat. Und ich denke, das denken auch viele, die uns jetzt zuhören. Dann trenne ich doch. Also das hört sich ja so schwer an, also schon fürs erste Jahr. Also ja. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt eine Riesenbank voller guter Jahre und guter Zeiten habt und jetzt geht ihr mal nach Jahren durch eine Krise, sondern das von Anfang an so gekriselt hat. Und deswegen sollten wir da ein bisschen tiefer tauchen. Was hält dich? Warum wolltest du mit ihm zusammen sein? Und was sind die Probleme? Weil es scheinen ja zwei Sachen so entgegenzustehen, ja. Und das möchte ich natürlich genauer verstehen.
Ja, also ich weiß auch manchmal, manchmal bin ich total in dieser rationalen Ebene und denke, ich habe schon so viel durchgemacht mit ihm in diesem einen Jahr. Es sind viele Dinge passiert. Er hat mich auch schon mal wochenlang angelogen und ich habe ihm das verziehen. Es sind einige Dinge passiert, wo man sich denken würde wahrscheinlich, warum, wenn man erst ein Jahr zusammen ist, warum sollte ich das überhaupt noch mitmachen? Und dann bin ich wieder in dieser emotionalen Ebene und denke mir, aber zwischenmenschlich passt doch so viel zwischen uns. ich möchte das nicht aufgeben und ich finde nicht mehr sowas, was ich mit ihm habe.
Ich formuliere es mal mit meinen Worten. Die emotionale Ebene ist, dass du sehr an ihm irgendwie hängst. Das Hundchen schnuffelt. Vielleicht hört man hier manchmal Hundegeräusche im Hintergrund. Der Hund ist mit bei der Aufnahme. Ich lasse ihn jetzt aber drin. Dass du da sehr emotional an ihm hängst oder vielleicht sogar eine gewisse Abhängigkeit auch schon spürst, du nickst.
Ja.
Und auf der anderen Seite, auf der rationalen Ebene, viel dagegen spricht. Wenn du sagst, er hat mich belogen, dann wird das ja massiv eigentlich gegen deine Werte verstoßen, vermute ich mal gegen deine Beziehungswerte. Worum geht es denn inhaltlich? Was macht es denn so schwierig mit ihm? Kannst du da ein bisschen konkreter werden?
Genau, also wir haben uns kennengelernt, da war eigentlich, ich würde mal sagen, alles normal. Er hatte einen Job und ich habe auch einen Job, der mir Spaß macht. Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Und am Anfang war alles natürlich so rosig, wunderschön. Wir haben jeden Abend telefoniert und haben uns auch sehr schnell getroffen. Ich war tatsächlich seit erst 3 Monaten aus einer sehr ungesunden Beziehung raus und war, würde ich auch sagen, sehr emotional vielleicht empfänglich und eigentlich wahrscheinlich noch nicht richtig bereit dazu, dass ich mich irgendwie binde.
Ja, Carina hat hier etwas formuliert, was, denke ich, sehr viele Leute kennen. Man ist noch ziemlich angeschlagen von der letzten Beziehung. Man fühlt sich eigentlich noch unglücklich, hat noch Wunden, ist traurig und so weiter und fühlt sich deswegen auf der emotionalen Ebene umso bedürftiger. Und dann kann es eben leicht passieren, dass man aus dieser Bedürftigkeit heraus den nächsten potenziellen Partner nicht genügend prüft, weil er einem anscheinend erstmal irgendwie gut zu tun scheint. Man ist nicht mehr allein, man hat wieder irgendjemand, der an der Seite ist und dann einfach zu unkritisch sich in die nächste Beziehung begibt. Und meine Lebenserfahrung ist die folgende, auch aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung heraus, dass der nächste Partner genau etwas hat, was der Alte nicht hatte. Also er ist irgendwie vielleicht so ein bisschen irgendwo das Gegenteil. Also war der eine vielleicht emotional viel zu distanziert und zu wenig verlässlich, meint man dann in dem Nächsten aus dieser Bedürftigkeit eine unglaubliche Anhänglichkeit zu erkennen und merkt dann aber vielleicht erst, dass das keine Anhänglichkeit ist, sondern vielleicht auch eine große Unselbstständigkeit und die Unfähigkeit, Sorge für das eigene Leben zu tragen. Also, dass man sich irgendwie so einen Kontrapunkt sucht und damit sozusagen vom Regen in die Traufe kommt. Und die neue Beziehung zwar andere Probleme hat, aber eben doch auch sehr viele Probleme. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, wenn man so von einer Partnerschaft in die nächste geht. Ich bin da überhaupt keine Fundamentalistin nach dem Motto, du musst erst 100% gelöst sein und alles 100% verarbeitet haben. Das bin ich nicht, weil ich auch weiß, dass ein neuer Flirt manchmal einfach wahnsinnig heilsam auch sein kann. Aber man muss echt aufpassen, dass man nicht zu unkritisch sich, ich sag's jetzt mal in meiner flapsigen Stahlmanier, also dass man sich nicht zu unkritisch die nächste Niete ans Bein nagelt.
Er wusste das auch und hat das aber alles akzeptiert und meinte, ich lass dir so viel Zeit, wie du halt brauchst und lass dich für mich nicht stressen. Und er hat mir so eine Ruhe gegeben und auch so ein Verständnis, was ich halt auch Jahre davor nicht hatte in meiner vorherigen Beziehung. Und dann war am Anfang alles ganz toll. Wir sind dann zusammengezogen nach 4 Monaten. Also er ist zu mir gezogen, er hat tatsächlich noch bei seinen Eltern gewohnt zwischendurch wieder. Und ja, er hat halt nicht so die rosige Familiengeschichte. Er war mal spielsüchtig und auch drogenabhängig. Und auch in seiner Kindheit gab es auch Gewalt. Ja, und ich hatte irgendwie das Verständnis dafür. Und eigentlich hätte ich am Anfang wahrscheinlich schon viele Dinge sehen können und habe sie aber nicht gesehen und wollte auch diesen Menschen eine Chance geben und dann.
Carina, Ich höre raus, dass du damals nach emotionaler Stabilität gesucht hast, irgendwo auch nach Trost gesucht hast und den Wunsch hattest, dass deine Wunden verheilen.
Ja, das war so.
Und dann hast du dich an ihn gebunden, weil er dir scheinbar erstmal Halt gegeben hat.
Ja.
Und dann hast du aber recht früh auch gemerkt, dass er dir diesen Halt eigentlich nicht bietet. Aber du wolltest es nicht wahrhaben. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, ja.
Und du hast ja schon vieles so angeschnitten, dass er aus einer schwierigen Kindheit kommt. Du hattest gesagt, dass er drogen- und spielsüchtig war. Und ich höre da so aus, dass er, was die Art und Weise, wie er Verantwortung bzw. Nicht-Verantwortung für sein Leben übernimmt, für dich kein zuverlässiger Partner zu sein scheint. Also dir da auch wieder ganz viel Sicherheit entzieht. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Er hatte mich dann angelogen, weil er tatsächlich wochenlang nicht arbeiten gegangen ist und wir haben zusammen gewohnt. Und er meinte immer morgens, also, dass er später arbeiten geht als ich und aus dem Haus geht und hat mir auch geschrieben, scheinbar in der Mittagspause und war eigentlich wochenlang nicht arbeiten und war den ganzen Tag zu Hause am Zocken und so weiter. Und dann, ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl gehabt und hat ihn dann darauf angesprochen. Und dann meinte er, nee, es ist alles gut. Also ich gehe ganz normal zur Arbeit. Und das hat sich dann wochenlang so durchgezogen. Und ich habe aber gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich kann mich doch nicht täuschen, irgendwas ist los. Ich dachte auch schon, vielleicht hat er irgendwie eine andere. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, seine Suchverläufe anzuschauen, also seinen Browserverlauf, und habe halt gesehen, dass er zu Zeiten irgendwie online war bei seinem Zocken, wo er zu mir meinte, dass er eigentlich bei der Arbeit ist. Und das war für mich so eine, das war für mich so eine Enttäuschung, weil er mich einfach angelogen hatte. Ich habe ihn dann damit auch konfrontiert. Und irgendwann ist das bei ihm dann auch alles zusammengebrochen. Also er hat dann auch geweint und meinte, dass er irgendwie nicht glücklich ist in seinem Job und auch, dass er so einen Tief hat seit Wochen. Also, dass er irgendwie, ich weiß nicht, ob es so eine depressive Verstimmung war. Ja, und dann wurde er auch kurz danach gekündigt. Und dann war er monatelang arbeitslos, hatte dann einen neuen Job gefunden, der, wo ich eigentlich dachte, dass das jetzt endlich das Richtige ist und das ist jetzt wieder vorbei mit dem neuen Job. Und er ist jetzt wieder arbeitslos und irgendwie ist da so viel, was eigentlich nicht meine Natur ist. Also ich bin eigentlich sehr anders. Also ich habe einen Hauptjob, ich habe einen Nebenjob. Schon seitdem ich 15 bin, hatte ich einen Nebenjob und ich bin sehr ehrgeizig und auch finanziell ist es sehr oft schwierig in unserer Beziehung.
Mhm. Wenn du das mal rein vom Verstand aus betrachtest und so vom Außen drauf guckst, wie bewertest du sein Verhalten?
Mhm.
Und zwar in jeder Hinsicht. Die Instabilität bei der Arbeit, die finanzielle, du sagtest Insolvenz wäre oder
was? Ja, er ist Privatinsolvenz jetzt, aber ja. Das hat auch, also ich habe auch da viel mitgewirkt, dass das überhaupt passiert.
Aha, da hast du schon sehr viel Verantwortung übernommen, die Privatinsolvenz, das Lügen, die offensichtliche mangelnde Fähigkeit, beruflich auf feste Füße zu kommen, dafür sich in die Verantwortung zu gehen. Wie bewertest du das? Wenn du es jetzt so von außen sehen würdest, also und die Gefühle mal beiseite stellst.
Ist eigentlich kein Beziehungsmaterial für eine Zukunft, mit, wenn man Familie haben möchte. Und ich bin 27, ich habe auch irgendwann eine biologische Uhr und ich sehe das jetzt gerade eigentlich von außen betrachtet gar nicht.
Mhm. Und da siehst du ganz klar?
Ich habe immer noch diesen Hoffnungsschimmer, dass sich das ändert. Also vielleicht hat er doch in ein paar Monaten einen Job. Und dann ist er doch glücklich und dann klappt das vielleicht ja doch.
Verstehe ich dich richtig, Carina? Du glaubst, dass seine psychische Stabilität und dass er sich innerlich völlig verändert, von einem Job abhängt?
Ja, eigentlich nicht. Ich habe mich immer gefragt, ob das in ihm drin steckt, alles, so dieses sprunghafte, andauernd doch einen neuen Job haben wollen.
Wenn nicht in ihm, was wäre jetzt die Alternative? Wer wäre denn dann verantwortlich, wenn nicht er oder wenn es nicht in ihm steckt? Was wäre es denn dann?
Der Job oder die Chefin oder wie auch immer. Oder er weiß einfach nicht, was beruflich vielleicht noch nicht angekommen. Ja, ich weiß.
Werbung.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Carina, dürfen wir festhalten oder darf ich festhalten, dass du dir ganz schön was vormachst?
Ja.
Das macht dich jetzt traurig.
Ich habe das Gefühl, dass ich habe so viel Kraft und Energie in diese Beziehung gegeben. Und dass es vielleicht wieder nicht klappt, das macht mich irgendwie traurig.
Und ich setze noch einen drauf. Das darf nicht sein.
Ja, es ist auch. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich mich so verausgabe, dass ich alles zusammenhalte. Ich kümmere mich um seine Bewerbungen. Ich erinnere ihn an Termine. Ich nehme so eine Mutterrolle ein. Und das macht mich so kaputt. Es zieht mir so viel Energie. Und eigentlich bin ich das auch nicht. Und eigentlich möchte ich das auch gar nicht.
Also du bist eigentlich die Sozialarbeiterin in der Beziehung, ja?
Ja.
Mutter und Sozialarbeiterin.
Ja.
Und er übernimmt keine Verantwortung. Darf ich das mal so ganz klar sagen?
Ja, das tut er nicht. Und das habe ich ihm, ich habe es ihm auch schon gesagt.
Und ich frage dich nochmal, ich konfrontiere dich jetzt einfach. Meinst du wirklich, ein neuer Job wird dieses ganze Persönlichkeitsmuster tiefgreifend verändern?
Eigentlich weiß ich schon, dass es wahrscheinlich nicht so ist und dass er selbst durch seine Kindheit irgendwie Traumata hat oder wie auch immer und dass sich das nicht so einfach lösen kann. Eigentlich weiß ich das auch und trotzdem
will ich es nicht wissen.
Ja, genau. Ja.
Ja, da habe ich die Carina ja ziemlich konfrontiert, indem ich gesagt habe, da machst du dir ganz schön was vor. Es ist mir so gegangen und ich denke, es wird auch vielen von euch da draußen so gehen, dass man so ein bisschen innerlich denkt, ach Mädel, mach doch nicht so einen Scheiß. Gut Deutsch, du siehst doch, der Typ übernimmt überhaupt keine Verantwortung und der lügt und der kriegt sein Leben überhaupt nicht auf die Reihe. Das kann nicht gut gehen. Und Carina, das hat sie ja schon in vielen Formulierungen im Grunde genommen offenbart, ist sehr, sehr auf der Bindungsseite. Das heißt, sie hat eine wahnsinnig unerlöste Sehnsucht nach Bindung in sich. Sie fühlt sich so liebesbedürftig, sie ist so anhänglich. Und dann passiert es eben sehr schnell, dass man anfängt, sich die Dinge schön zu reden. Also Verdrängung, sich Dinge schönreden, an eine Hoffnung klammern, die im Grunde genommen illusionär ist, sind alles innere Abwehrmechanismen, um die Bindung zu einer Person aufrechtzuerhalten, von der man sich emotional irgendwie abhängig fühlt, beziehungsweise aus dieser tiefen inneren Angst heraus seiner eigenen inneren Einsamkeit zu begegnen. Und dann finden eben genau diese Verdrängungsmechanismen statt. Also gerade im Dienste der Bindung ist das sich schönreden, sich etwas selber vormachen, sich selbst betrügen, die Augen nicht richtig aufmachen, immer noch irgendwie hin und her biegen, immer wieder verzeihen, immer wieder in die Empathie gehen, immer wieder Verständnis für den Partner aufbringen. Das sind die klassischen Abwehrmechanismen, um der eigenen Angst vom Verlassenwerden, um der eigenen Angst vor der Einsamkeit aus dem Weg zu gehen, um einen großen Bogen um sie zu machen. Und alle Abwehrmechanismen dienen ja letztlich dafür, Gefühle zu umgehen, Gefühle zu vermeiden, die einfach sehr wehtun. Und der Teufelskreis ist, wenn man eben sich weiter was vormacht, wenn man nicht die Augen aufmacht, dass man sich immer weiter noch mehr wehtut, sich selber noch mehr wehtut und sich immer tiefer auch auf der Beziehungsebene in den Schlamassel reinfährt. So, und jetzt möchte ich schauen, wie es jetzt weitergeht, wie sie sich damit fühlt mit dieser Konfrontation und ja, wie sie damit jetzt weitergeht. Carina, du hast ja eigentlich einen Konflikt, den ganz viele Menschen kennen und ich denke vor allen Dingen auch viele Frauen kennen, sogar noch mehr als Männer, weil nach meiner Erfahrung sind Frauen noch mehr geneigt als Männer, sich in Beziehungen abhängig zu machen, emotional abhängig. Du rennst mit komplett offenem Auge in dein Unglück.
Ja.
Du kennst alle Fakten. Du kannst sie auch bewerten, du kannst sie auch richtig bewerten. Allein du willst sie nicht wirklich wahrhaben.
Ja.
Weil, wenn du es dir wirklich wahr machst, welche Gefühle kommen dann in dir auf?
Ich fühle mich dann allein.
Ja. Und das Gefühl ist schlimmer als alles andere.
Und zwar in meiner ersten, also das ist jetzt meine zweite Beziehung, und in meiner ersten Beziehung war es noch viel, viel schlimmer.
Also das Gefühl, allein und verlassen zu sein, ist eigentlich dein Horrorgefühl? Und für dieses Horrorgefühl, also um das nicht fühlen zu müssen, verschließt du die Augen und verdrängst viel und redest dir die Dinge schön und hältst an einer Hoffnung fest.
Ja.
Weil du das Gefühl, dieses Alleinsein-Gefühl nicht aushalten kannst. Oder meinst, nicht aushalten zu können.
Ja, irgendwie schon.
Und es war auch schon in deiner Beziehung vorher, dieses sich allein gelassen fühlen. Das heißt, du scheinst eine Neigung zu haben, dich in Konstellationen zu begeben und diese dann auch aufrecht zu erhalten.
Ja, also in meiner ersten Beziehung wurde ich sehr schlecht behandelt. Mein Ex-Partner hatte ein Alkoholproblem. Ich lache jetzt schon, weil ich irgendwie ein Muster erkenne.
Das ist immer gut, wenn man ein Muster erkennt. Ja.
Und war sehr aggressiv mir gegenüber und hat mich auch sehr schlecht behandelt. Und das habe ich auch nach einigen Monaten schon mitbekommen. Und auch trotzdem war ich im Endeffekt 2,5 Jahre mit ihm zusammen.
Ja. Das heißt, du hast Männer, die im Grunde nicht in der Lage sind, Verantwortung zu stehen, die süchtig sind, die pleite sind, die arbeitslos sind und an die du dich emotional stark bindest, extrem viel Verantwortung übernimmst in der Beziehung und das alles in Kauf nimmst, bevor du dich alleine fühlst.
Ja, ich habe manchmal fast, das klingt fast irgendwie blöd, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche diese Nähe auch so sehr, also auch körperlich. Ich brauche dieses Kuscheln und das gibt mir dann so viel, dass ich das nicht mehr wegdenken kann.
Ja. Und dafür bist du bereit, dann alles in Kauf zu nehmen.
Ja.
Und das hat ja was ganz mit dir zu tun, ne? Also ich halte jetzt einfach mal fest, aus einer starken, starken emotionalen Sehnsucht und einer großen Bedürftigkeit suchst du dir irgendwie Männer aus, die im Grunde genommen nicht gut für eine Beziehung taugen und bleibst an diesen hängen, was jetzt erstmal psychologisch keinen Sinn macht, weil aus einer starken emotionalen Bedürftigkeit könnte man sich auch Männer aussuchen, die gut im Leben stehen. Hast du eine Idee, eine tiefe innere Idee, warum du dir eigentlich welche aussuchst, die nicht wirklich auf Augenhöhe mit dir sind?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe mich selbst nur gefragt, ob ich ein Helfersyndrom habe.
Und ja, das geht so in die Richtung, ne? Also das ist eigentlich so die typische Konstellation dann, ne?
Ja.
Und die tiefste Motivation ist ja oft beim Helfersyndrom, spür mal in dich, ob das irgendwie in dir resoniert, was ich jetzt sage, du brauchst mich, du verlässt mich nicht.
Ja, das passt sehr gut. Ich hatte auch immer bei meiner Ex-Beziehung dieses Gefühl, der wird mich eh nicht verlassen. Weil irgendwie, ich war mir da so sicher einfach.
Weil er mich braucht.
Ja.
Und das hat ja was mit deinem eigenen Selbstwertgefühl zu tun.
Ich habe auch allgemein, ich habe so ein hohes Bedürfnis zu funktionieren. Also, oder was heißt Bedürfnis? Ich habe so einen Druck in mir, dass ich irgendwie im Leben abliefern muss.
Ja. Und was hat dieser Druck mit deinem Selbstwertgefühl zu tun, wenn du mal so hineinspürst?
Ich bin nichts wert, wenn ich mein Leben nicht auf die Reihe kriege und funktioniere.
Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Eigentlich ist es irgendwas in der Richtung wie, ich bin nichts wert oder ich genüge nicht, sowas, na, ganz tief.
Mhm.
Und ich muss liefern und auch erfolgreich sein, um mich wertvoll zu fühlen, um zu wissen, ich bin doch was wert.
Ja. Ich habe einfach das Gefühl, manchmal, wenn ich wirklich so bin, wie ich wirklich bin, dann will mich niemand.
Aha, siehst du mal. Genau. Und deswegen sage ich jetzt mal so, suchst du dir Männer aus, die sind auch nicht so viel wert? Ich sage das jetzt so brutal. Nee, ich meine das jetzt mal rein auf dieser emotionalen Ebene. Ich glaube, ein Mann, der voll im Leben steht und sein Leben gut auf die Reihe kriegt, der würde in dir auslösen, der bleibt sowieso nicht bei mir. Für den bin ich nicht wichtig, dem kann mich nicht helfen, der braucht mich nicht.
Ja, das kann sein.
Das wollte ich damit eigentlich formulieren, ne? Also,
ja.
Na, der ist nicht meine Liga. Ja, ich brauche eher so die Loser-Typen, denn die bleiben dann eher bei mir, die kann ich noch eher an mich binden, für die kann ich das Leben managen.
Ja, und eigentlich ist das so seltsam, weil eigentlich ist, wenn ich jetzt angeben würde, was möchte ich, dann gebe ich ja eigentlich immer genau an, ich möchte jemanden, der im Leben steht,
mhm,
und der erfolgreich ist, der auch einen Kinderwunsch hat und wo ich auch sagen kann, der übernimmt Verantwortung und könnte der Vater meiner Kinder sein und irgendwie, ja, ist es dann doch in der Realität irgendwie anders.
Ja, und du hast ja eben den Grund genannt. Kannst du ihn für dich nochmal formulieren? Also für dich nochmal spüren und formulieren? Weil ich habe ihn eben eigentlich für dich formuliert. Kannst du das nochmal für dich tun? Warum nimmst du nicht einen, der im Leben steht? Fühl rein.
Weil ich dann nicht abliefern kann. Ich werde dann nicht gebraucht.
Ich allein, so wie ich bin, genüge nicht. Geht das so in die Richtung?
Ja, genau.
Also ich,
Ja. Ja. Ich allein, so wie ich bin, genüge nicht.
Ne? Ich muss performen.
Ja.
Also ich kann nicht einfach sagen, hier bin ich. Ne? Und das muss reichen. Also ich muss was machen, damit du bei mir bleibst. Und dafür brauche ich einen Problemfall.
Ja.
Werbung.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Was geht gerade in dir vor?
Ich hatte das immer schon so im Hinterkopf. Und ich frage mich, wie kriege ich das in den Griff? Das geht gerade in mir vor. Also ich denke schon so, wo ist die Lösung? Also ich versuche schon wieder zu funktionieren und direkt die Lösung zu finden, weil ich gerade wieder denke, das muss ich in den Griff bekommen. Also, ja.
Es geht ja darum, dein Selbstwertgefühl mal gesunden zu lassen, ne?
Mhm.
Weil mit der Voraussetzung, dass du glaubst, dass du alleine nicht genügst und dass du einen Problemfall brauchst, an dem du dich abarbeiten kannst, weil nur die Problemfälle, nur beim Problemfall hast du die Chance, dass jemand bei dir bleibt. Mit dem Beuteschema kann das ja nichts werden.
Das Beuteschema wahrscheinlich bewusst verändern beim Daten.
Dein Selbstwertgefühl vor allen Dingen bewusst verändern.
Ja.
Ne?
Ja.
Denn wenn du dich nicht auf Augenhöhe fühlst mit Männern, die da weitaus mehr zu bieten haben, dann wirst du dir die nicht aussuchen. Weil wer bindet sich schon an einen Mann, wo er denkt, der verlässt mich sowieso. Ne? Ich bin ja gar nicht gut genug für den.
Ja.
Ne? Aber ich wäre ja keine Psychologin, wenn ich nicht fragen würde, sag mal, woher hast du denn diesen ganzen Film? Mit dem, ich bin nicht wert genug und auch dieses Einsame, dieses oh, bleib bei mir und ich bin eigentlich bereit, fast jeden Preis dafür zu bezahlen, damit du bei mir bleibst. Das müsste ja etwas mit deiner Lebensgeschichte zu tun haben.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe 2 Schwestern und ich bin, wie ich eigentlich auch immer dachte, recht behütet aufgewachsen. Meine Eltern sind getrennt, also mein Vater hat meine Mutter betrogen, da war ich 9 Jahre alt und ist dann auch recht schnell ausgezogen und auch recht schnell dann zu seiner neuen, also zu der Affäre, also zu der neuen Frau dann nach Berlin gezogen. Genau, dann habe ich noch 2 Halbbrüder bekommen, sehr schnell. Und ja, ich bin zu Hause, ich bin die Älteste und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß auch nicht mehr so viel von meiner Kindheit. Also meine Mutter war sehr impulsiv, also ist auch sehr oft laut geworden, ist auch immer noch so. Sie ist auch so ein Stressmensch, also man lässt sich auch sehr schnell stressen und ja, kann dann auch nicht so richtig den Ton zügeln. Und es war auch immer damit wichtig, dass ich in der Schule eigentlich gut bin. Ich war auch immer sehr gut, bis ich dann irgendwann ja ausgebüxt bin, gefühlt. Also ich war dann so das Krawallkind und bin dann immer auf Party gegangen. Und ja, dann war ich auch nicht mehr so gut in der Schule und dann war das auch nicht mehr so schön für meine Eltern. Also es hieß eigentlich immer, wir lieben dich so, wie du bist, egal wie gut du in der Schule bist.
Eltern ist es auch dein leiblicher Vater und nicht ein zweiter Vater von deiner Mutter.
Der kam dann also später, aber eigentlich...
Hat es immer trotz allem auch Kontakt zu deinem leiblichen Vater?
Auch seit jetzt 6, 7 Jahren nicht mehr.
Und aber früher hattest du...
Genau, früher hatte ich Kontakt, aber mein Vater war er war eigentlich nur dafürs Geld geführt. Also er war sehr selten zu Hause. Mhm. Und meine Eltern haben auch sehr viel gestritten. Mhm. Und meine Mutter war zu Hause jahrelang und hat aber auch sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt.
Ja. Also ich höre da so raus, dass dein Zuhause, also weder deine Mutter noch dein Vater noch deine Eltern als Paar, für dich ein Ort der Geborgenheit war.
Ja, gar nicht.
Gar nicht. Also du warst ganz schön allein.
Ja, ich habe mich auch sehr viel zurückgezogen. Mhm. Und war sehr viel in meinem Zimmer und ich war sehr viel mit Freunden, auch schon als Kind. Und meine Eltern hatten dann sehr schnell nach dieser Trennung so einen Rosenkrieg. Also meine Mutter war sehr verletzt wegen dem Fremdgehen, also wegen dem Betrug von meinem Vater. Und dann waren wir oft, also wir waren beim Jugendamt, wir waren bei so einer Beratungsstelle und als Kinder wurden wir immer mit einbezogen in diese Trennung, obwohl das eigentlich ein Thema zwischen meinen Eltern war. Und es waren Anwälte mit drin. Das eine Elternteil wurde immer schlecht gemacht vor dem anderen Elternteil. Und das war für mich damals sehr schlimm als Kind. Auch besonders, wenn bestimmte Verabredungen nicht eingehalten wurden. Also ich hatte eine Situation, da kann ich mich noch gut erinnern, mein Vater wollte mit mir und meinen Schwestern in den Urlaub fahren und hat einen schicken Urlaub gebucht. Und ich glaube, dass meine Mutter wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig oder neidisch war, dass sie uns das damals nicht ermöglichen konnte. Und dann ist mein Vater eine halbe Stunde zu spät gekommen, um uns abzuholen. Und dann meinte meine Mutter, nö, ihr fahrt jetzt nicht mehr mit in den Urlaub.
Was löst das in dir aus, wenn du das daran hast?
Ich habe es nicht verstanden. Es war unfair, also mir gegenüber.
Welches Gefühl löst das in dir aus?
Ich kann es gar nicht beschreiben.
Die hat ihren Urlaub verkackt. Richtig geilen Urlaub hat sie dir verkackt, aus ihrer eigenen unreflektierten Verletztheit. Welches Gefühl?
Ich war wütend.
Weißt du, wie du das sagst? Ich war wütend.
Ich fühle meine Wut nicht richtig.
Ja. Und die fehlt dir. Wo ist sie geblieben, deine Wut?
Ja.
Weil ich meine, dass du damals wütend warst, war ein super angemessenes und völlig gesundes Gefühl. Und zwar scheißwütend. Was ist das für eine Scheißaktion? Also tut mir leid, das macht mich so wütend, wenn ich sowas höre. Dass dir diesen Urlaub aus reinem Egoismus verhagelt hat.
Also wir saßen im Endeffekt alle drei Kinder auf der Treppe und haben alle geheult, stundenlang. Und irgendwann musste ich meine Mutter anflehen, dass sie uns doch fahren lässt. Und ich habe mich immer gefragt, warum tut man das seinen Kindern an?
Richtig. Was ist die Antwort?
Die Antwort ist, dass es definitiv was mit ihnen zu tun hat und nicht mit mir. Aber trotzdem hat mich das so mitgenommen. Ich wusste es ja auch als Kind noch nicht, aber...
Ich denke, das hat dich mitgenommen, weil deine Mutter deine Gefühle, ihre eigenen Gefühle wesentlich wichtiger waren als deine Gefühle. Sie brauchte die Rache. Ob die Kinder dann heulen, hat in dem Moment keine Rolle gespielt.
Ja, dieser Rachefeldzug ging Jahre und es war sehr anstrengend für uns als Kinder.
Ja. Wo ist deine Wut geblieben?
Ich spüre die gar nicht.
Ja. Aber wenn du keine Wut spürst, dann kannst du auch keine Grenzen spüren.
Ja. Und ich bin nicht gut im Grenzen setzen. Ich bin nicht gut im mich trennen und kann nicht in Grenzen setzen.
Ja. Wenn du jetzt auf alles guckst, was du mir eben erzählt hast, und du kannst das ja innerlich noch viel mehr mit Inhalten und Gefühlen und Erinnerungen speisen, als was du jetzt erzählt hast. Das war jetzt nur so ein Mini-Ausschnitt aus dem, was du auch wirklich Schlimmes als Kind erlebt hast, ja? Also beide Eltern waren überhaupt keine wirkliche Wärmequelle. Es war Streit. Das ist furchtbar belastend für Kinder. Der Vater ist plötzlich weg. Die Mutter ist impulsiv, aggressiv, so habe ich das verstanden. Ja, also auch wirklich nicht Halt spenden. Fortan nur noch mit der Rache beschäftigt gegen ihren Mann und so weiter. Keine Wärmequelle. Was hat das mit deinem Selbstwertgefühl gemacht? Und mit dir gemacht?
Ich hatte das Gefühl, ich kann mich alleine nicht halten.
Ja.
Ich habe so eine enorme Sehnsucht nach Halt.
Mhm.
Auch in meiner jetzigen Beziehung.
Ja.
Ich bin so anhänglich. Und ich habe mich auch immer gefragt, woher kommt es, dass ich so viel Körperkontakt brauche? Das für mich irgendwie ist wirklich, ich sag mir, es ist wie eine Sucht. Also
ja. Ja, du brauchst ganz viel äußeren Halt, weil dir der innere Halt fehlt, und du brauchst ganz, ganz viel Nähe, weil dieses Kind in dir, ne, dieses total verletzte Kind in dir, sich unendlich verloren gefühlt hat, vermute ich. Sehr, sehr verloren, sehr einsam, überhaupt nicht gehalten.
Ja.
Und da ist eine Riesenverletzung in dir.
Ja.
Und die braucht natürlich dringend, dringend Zuwendung. Und hinfühlen, also sich kümmern. Und das ist dieses Gefühl, was so stark ist, dass die Erwachsene in dir alle Augen zumacht, sich Sachen total schön redet, verdrängt, auf Hoffnung setzt.
Ja.
Realistischerweise, ich spreche jetzt die Erwachsene in dir an.
Ja.
Gibt es Hoffnung, dass dein Freund sich wirklich verändert?
Nein, es gibt keine Hoffnung.
Es gibt keine Hoffnung. Ja. Zumindest nicht in einem Zeitraum, der für dich noch relevant ist, sagen wir mal so, ja?
Ja, und dann ist da wieder diese Stimme, aber was ist denn?
Ja, nein, nein. Also ich gebe dir jetzt mal äußerlich Halt als Therapeutin.
Ja.
Ja, ich habe ja jetzt angekündigt, dass ich als Psychotherapeutin jetzt mal den äußeren Halt übernehme. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Funktion, die wir Therapeuten eben auch an bestimmten Stellen einfach auch einnehmen sollten. Die Carina hat wenig inneren Halt. Sie ist innerlich sehr am Schwimmen. Sie verliert sich in ihren Gefühlen der Einsamkeit, der Abhängigkeit, der Sehnsucht, der Bedürftigkeit. Und wie ich ja schon in der vorherigen Metaebene auch gesagt habe, ist dafür auch bereit, sich selber so einiges vorzumachen. Und ich als Psychotherapeutin, gerade in solchen frühen Prozessen, also bei längeren Begleitungen, gewinnen die Klienten ja idealerweise immer mehr inneren Halt und brauchen dann auch zunehmend weniger äußeren Halt, finde ich es wichtig, dass man dann selbst als Psychotherapeut, Psychotherapeutin auch eine gewisse Klarheit reinbringt und gewisse Punkte setzt und einfach auch eine Orientierung gibt, ja, wo die Klienten einen äußeren Halt in der Orientierung des Psychotherapeuten finden. Und das hat nichts damit zu tun, den Klienten irgendwas einzureden oder den Entscheidungen vorwegzunehmen oder denen etwas überzustülpen, sondern das hat einfach etwas mit einer klaren psychotherapeutischen Sicht auf die Dinge zu tun und kann in solchen Phasen auch sehr, sehr stabilisierend sein. Ich sag dir aus meiner ganzen Lebenserfahrung und psychotherapeutischen Erfahrung, dass wenn dieser Mann nicht schon längst beschlossen hat, ich muss mich um mich kümmern, ich brauche Psychotherapie, ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, er nicht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Und genau das bräuchte er, die Psychotherapie. Er bräuchte richtig Beratung, richtige Selbstreflexion. Und kein äußerer Job und keine Beziehung und kein sonst was im Außen wird ihn verändern.
Ja, soweit ist er nicht.
Nein. Soweit wird er auch nicht in einem, wenn überhaupt, wahrscheinlich wird er gar nicht dahin kommen. Also wahrscheinlich wird er gar nicht dahin kommen.
Ja. Punkt.
Werbung.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
So. Dein Problem ist, dass du dich mit deiner ganzen emotionalen Trauer, mit deiner Verlassenheit, mit deiner Einsamkeit, mit deinen ganzen Bedürfnissen, mit deiner ganzen Verletzung, denkst, ohne ihn irgendwo nicht leben zu können. Es zeigt mir, dass du eigentlich wenig so ein tieferes inneres Verständnis dafür hast und wenig Verbindung dazu hast, wie schlimm das eigentlich früher war. Also du hast nicht viel Verständnis für dein inneres Kind.
Nee,
ne?
Gar nicht.
Gar nicht, ne? Das ist irgendwie unverbunden, so ein bisschen.
Total.
Ja, weil sonst hättest du jetzt aus vollem Herzen gesagt, ist doch ganz klar, so einsam und verlassen, wie ich mich immer gefühlt habe und so schrecklich das bei meinen Eltern war, wie die mir Beziehung vorgelegt haben. Natürlich habe ich eine wahnsinnig unerlöste, tiefe Sehnsucht nach einer glücklichen Beziehung in mir.
Also ich kann mein inneres Kind nicht akzeptieren.
Ja. Es würde bedeuten, ist gleichbedeutend mit der Aussage, ich kann mich nicht akzeptieren. Denn das ist ja ein riesiger Teil von dir. Was ist gerade so ganz schlimm?
Dieses, du hast so ins Schwarze getroffen. Mit diesem Satz, dass ich mich nicht akzeptieren kann.
Ja. Das tut mir so leid. Und ich glaube, alle, die das jetzt hören, denen tut das so leid. Und alle würden dich jetzt am liebsten im Arm nehmen und sagen, das war doch alles nicht deine Schuld. Das war doch alles nicht deine Schuld. Was haben deine Eltern, tut mir leid, für eine sensationelle Scheiße gebaut. Und du warst doch nicht der Fehler. Du hättest eine ganz andere Kindheit verdient. Du hättest auch andere Eltern verdient. Ich sag das jetzt mal so in aller Härte, weil ich bin jetzt dein äußerer Halt. Und du nimmst wie alle Kinder alles zu dir. Du denkst, ich bin schuld, ich bin der Fehler, ich genüge nicht, ich bin wertlos.
Ja, ich finde es einfach unfair.
Es ist unglaublich unfair. Ja. Es ist unglaublich unfair. Aber es ist so, so, so wichtig, dass du anfängst, dem Kind in dir die Liebe und Zuwendung zu schenken, die deine Eltern dir nicht geschenkt haben. Weil wenn du so weitermachst, wie deine Eltern dich behandelt haben, dann kannst du dieses Kind auch nie trösten, nie heil werden lassen.
Und jetzt frage ich mich, wie mache ich das?
Ich würde dir ganz, ganz dringend ans Herz legen, dass du dich in deiner Heimatstadt umguckst nach einer guten Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, weil du hast sehr schwere Verletzungen. Ich würde das an deiner Stelle nicht alles alleine machen. Dafür gibt es uns.
Ja.
Weil wir können ja hier jetzt nur die Grundsteine legen in diesem Gespräch, ne? Dass du, wenn du hier rausgehst, das ist ja mal so mein Anspruch hier an dem Podcast, klarer siehst, was ist eigentlich als nächstes zu tun oder in welche Richtung kann ich gehen. Ja. Und was mir bei dir am meisten auffällt, ist, jetzt so gegen Ende des Gesprächs ist mir das auch erst so richtig klar geworden, die große Unverbundenheit, was dir da eigentlich passiert ist. Du hattest ja vorhin auch mal kurz gesagt, bevor wir auf deine Kindheit zu sprechen kamen, ich dachte ja immer, ich wäre behütet aufgewachsen. Und dann erzählst du aber das.
Ja, meine Eltern meinten immer, ich habe so eine gute Kindheit. Mhm. Und ich habe das auch immer geglaubt.
Ja, so ein bisschen wie heute, ne? Also du bist ja ein bisschen naiv.
Ja.
Ne? Für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Carina, das höre ich sehr deutlich raus, dass du dich nicht traust, nicht ist zu viel gesagt, nicht hinreichend traust, dir einzugestehen, dass es wirklich schwierig war früher. Wirklich schwierig, also echt schwierig. Dass du dir es noch alles ein bisschen auch da schön redest, aus einer Loyalität, aus einem Bindungsbedürfnis zu deinen Eltern, um auch wohl dieses einsame Kind in dir zu beschützen. Denn wenn es sich eingestehen würde, es ist ja wirklich schwierig, wird es dann noch einsamer. Und dass sehr ähnliche Prozesse auch mit deinen Beziehungspartnern stattfinden, ne? Um das einsame Kind scheinbar zu beschützen, weil es ist ja kein Schutz, redest du dir auch Dinge in der Beziehung schön und unterdrückst deine Wut.
Ja.
Und unterdrückst Erkenntnisse. Als erstes Mal machst du nicht wirklich die Augen auf und gestehst dir Sachen nicht ein. Und damit einhergehend eben auch bist du zu wenig wütend und spürst zu wenig Grenzverletzung.
Ja. Ich frage mich, also jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter, also mit meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr seit Jahren, aber ob das mit meiner Mutter theoretisch auch das Richtige wäre, den Kontakt abzubrechen oder einfach zu minimieren?
Ich sage spontan, würde ich sagen, eher ja. Das ist aber eine spontane Einschätzung, aber die ich mir jetzt eigentlich auch so ein bisschen... Also da müsste man genauer reingucken. Ja. Also wenn du jetzt mehrere Stunden zu mir kommen würdest, würde ich auch genau hingucken, was ist mit deinem Vater, was ist da genau. Ne? Aber es ist natürlich oft zur eigenen Gesundung wichtig, mal einen Abstand zu bekommen zu Menschen, die immer wieder leugnen, dass irgendwas so gewesen ist, wie es war. Und die nicht ihren Teil der Verantwortung für die Beziehung übernehmen, sondern... Also... Ich finde eine gesunde Beziehung oder eine Beziehung, die gesunden soll, die aber eigentlich ganz, ganz schwierig ist, bis hin in den toxischen Bereich. Ja? Mhm. In deinem Fall müsste deine Mutter sagen, Kind, es tut mir total leid. Ich habe wirklich viel Mist gebaut, richtig viel. Und ich war im Grunde oft auch eine Zumutung als Mutter.
Mhm.
Es tut mir unendlich leid, wenn ich die Zeit zurückkriegen könnte. Ich würde alles tun, um es besser zu machen, um es richtig zu machen. Darauf kann man eine gesunde Beziehung aufbauen, aber nicht auf, es war nie so gewesen.
Ja. Okay.
Wie blickst du auf die Situation, die du mir am Anfang unseres Gesprächs geschildert hast, jetzt? Ich vermute, Carina, du weißt, du kennst die Entscheidung.
Ja.
Aber es gibt einen riesen inneren Widerstand.
Ja, total.
Weißt du jetzt nach unserem Gespräch, aus welchem inneren Teil deiner Persönlichkeit dieser Widerstand kommt?
Ja, aus diesem Glaubenssatz, dass ich... denke, ich kann das Leben allein nicht bewältigen.
Das ist jetzt ein bisschen distanziert formuliert. Ich formuliere es für dich nochmal, aber das ist ja genau der Anteil, mit dem du ja auch bis eben nichts zu tun haben wolltest, aus deinem zutiefst verletzten, sehr einsamen inneren Kind. Das hält dran fest, ja? Und dieses Kind, mit dem du ja nichts zu tun haben wolltest, indem du dich dringend zuwenden musst, weil es sonst dein ganzes Leben bestimmt und dein Leben vielleicht auch zerstört.
Ja.
Wenn du dich diesem Teil nicht zuwendest.
Ja.
Aber die tröstliche Botschaft ist, du bist relativ jung, ziemlich jung. Du kannst gut reflektieren. Du hast eigentlich auch einen ganz guten Kontakt zu deinen Gefühlen. Wenn du dir jetzt Hilfe suchst, wirst du schon in einem Jahr komplett woanders stehen. Das ist absolut machbar. Also was du da fühlst, aus der Nummer kommst du raus. Weißt du, da kannst du ganz viel sortieren, da kannst du innerlich Wunden schließen und du kannst, wenn du dich jetzt drum kümmerst, noch ein schönes Leben leben. Du musst halt nur dranbleiben und dich drum kümmern.
Ja. Ja, das wäre schön.
Ja, da kann ich dir total viel Hoffnung machen.
Ja.
Ja, es gibt so, so viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du, die sich haben helfen lassen, die aber auch selber, guck mal, wenn du auch nochmal dich mit meinen Büchern beschäftigst, vielleicht auch mein Arbeitsbuch mal machst, weißt du so, vielleicht auch in der Zeit, wo du ein bisschen auf den Therapieplatz wartest, also, ne, und da wirklich anfängst, dich auf den Weg zu machen und nicht diese innere Verwundung immer beiseite zu stellen und irgendwie, ne, da so darum so rumzubasteln, auch mit deiner Familie und irgendwie zu funktionieren. Ja, also wenn du damit jetzt ab heute aufhörst, dann kann Veränderung auch oft in guten, großen Schritten erfolgen. Nur damit muss jetzt Schluss sein. Das darfst du dir nicht mehr durchgehen lassen. Dir selber auch in Bezug auf dich was vorzumachen.
Ja.
Das mit dem Schönreden, das muss jetzt vorbei sein.
Ja. Ja.
Und dann wird das ganz bestimmt.
Ja.
Okay?
Ja. Ja, das wird.
Ach schön, dass sie jetzt doch noch mit so einem Lachen und so einem schönen Gesichtsausdruck. Also so, ich sehe so richtig so ein bisschen deine Hoffnung und die Freude in den Augen. Dass du damit jetzt aus dem Gespräch rausgehst.
Ja. Ja, danke.
Danke dir. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja, das war ein sehr tiefgehendes Gespräch mit Carina und ich vermute, dass sich nicht wenige, die zuhören, sich mit dieser Problematik auch identifizieren können. Ich fand es unheimlich aufschlussreich, mal wieder, wohin das eben führt in ganz, ganz verschiedenen Lebensgeschichten, in ganz, ganz verschiedenen Problemvarianten, wenn man sich zu wenig mit der Vergangenheit befasst und sich zu weit distanziert von seinen eigenen Verletzungen, von seinem Schattenkind, weil dann diese alten Verletzungen, dieses innere Kind, das Schattenkind, sehr, sehr stark die Regie übernimmt im Leben. Und das haben wir bei der Carina wunderbar sehen können. Sie war immer sehr auf einem Funktionsmodus in ihrem Leben und hat dann eben doch nicht funktioniert. In Beziehungen ist es für sie ganz, ganz schwierig. Dazu fehlt es ihr an Verbindung mit ihrem inneren Kind, an Verbindung mit ihren inneren Verletzungen, auch mit ihrem Selbstwertgefühl. Denn da braucht sie erstmal mehr Stabilität, mehr Heimat in sich selbst, ein gestärktes Selbstwertgefühl, um dann auch klaren Blickes sich einen Partner zu suchen, der wirklich in der Lage ist, auch Beziehungsverantwortung zu übernehmen. Ja, und auch Carina haben wir ein paar Wochen später gefragt, wie es ihr mit dem Gespräch ergangen ist, wie es weitergegangen ist. Und das hören wir jetzt.
Hallo zusammen, hier ist Carina nochmal. Ich wollte noch ein paar Dinge erzählen, die sich jetzt so verändert haben nach dem Gespräch mit Steffi. Nachdem ich bei Steffi war, ging es mir tatsächlich erstmal nicht so gut. Also ich musste erstmal irgendwie alles verarbeiten und musste mich zurückziehen, brauchte Zeit für mich, weil das Gespräch mit Steffi schon sehr aufwühlend war. Aber tatsächlich hat sich dann auch sehr, sehr viel getan. Also ich habe 3 Tage später auch mit meinem Freund Schluss gemacht, weil es einfach nicht mehr ging. Ich habe auch jetzt schon eine neue Wohnung gefunden und ziehe nächste Woche ein und starte dann erstmal alleine neu in einer neuen Wohnung. Und also es hat sich auf jeden Fall nach dem Gespräch mit Steffi einiges getan und es hat mir auf jeden Fall viel Klarheit gegeben und da bin ich auch sehr froh drüber.
Ja, ich hoffe, dass die eine oder der andere mit diesem Gespräch auch für sich selber vielleicht das eine oder andere klarer sehen konnte und damit für sich selbst auch weitergehen kann. Und ich freue mich aufs nächste Mal und verbleibe bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung an Groß.
Werbung.
Para mi familia siempre estoy en mi mejor momento, por eso también quiero lo mejor en mi cocina y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Save big now during Menards Super Savings Sale. Brighten your home with a 3-panel LED light bulb. Now just $1.99. Stay warm with a hardwood firewood bundle. Only $3.99. Stock up with Clorox All-Purpose Cleaner. Just $2.99. A 16-pack of Zest Bar Soap is only $7.99. Hurry, these great deals won't last long. Sign up for Menards emails to get the weekly flyer plus exclusive daily flash sales right to your inbox.
Save big money at Menards.
Werbung Ende.